Fachdemokratie. Ein Podcast der Basis. Hallo zusammen, mein Name ist Jens Fischer-Rodrian. Meine Co-Moderatorin Raute Hesse und ich sprechen heute mit Ernst Wolf.
Hallo Jens, hallo Ernst.
Ernst Wolf ist Journalist, Finanzexperte und Autor von Büchern wie Weltmacht IWF, Finanztsunami und Wolf of Wall Street. Er ist einer der ganz wichtigen Aufklärer unserer Zeit, vor allem was die Zusammenhänge zwischen Finanzsystemen und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft angeht, die jetzt wie durch ein Brennglas noch sichtbarer geworden sind. Darum wird es heute auch gehen, aber nicht nur. Er ist auch frisch gebackenes Mitglied der jungen Partei Die Basis. Ernst, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ernst, warst du vorher schon aktiv im politischen Leben, auch in Parteien, oder ist das das erste Mal, dass du einer Partei zugehörst?
Das ist das erste Mal. Also ich bin zwar politisch aktiv gewesen, aber nie parteigebunden gewesen. Und ich denke, es ist einfach eine Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, in der Kräfte gebündelt werden müssen, in der wir wirklich den Versuch unternehmen müssen, möglichst viele Leute aufzuklären. Und ich denke, da ist die Basis genau das richtige Sprungbrett für die nächsten Wochen, weil ich glaube, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Leute offene Ohren für uns haben werden und wir auf diese Art und Weise wirklich die Aufklärung ganz gewaltig vorantreiben werden können.
Das heißt, du bist jetzt ganz jungfräulig im Parteienthema, aber du bist ja gleich noch einen Schritt weiter gegangen und bist Direktkandidat geworden von Sachsen-Anhalt, ist das richtig?
Ja, genau. Für den Wahlkreis Dessau-Wittenberg bin ich jetzt der Direktkandidat geworden.
Was hat dich dazu veranlasst? Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin gefragt worden. Also ich hatte erst eine Anfrage von Viviane Fischer, ob ich bereit wäre, da unterstützend mit einzugreifen. Und dann ging es gleich auch in die nächste Runde, ob ich denn auch bereit wäre zu kandidieren. Und ich habe gedacht, einfach nur Mitglied zu werden, ist irgendwie so eine halbe Entscheidung. Wenn, dann werfe ich mich schon ganz für diese neue Sache in die Waagschale. Und es gibt ja einen gewissen Bekanntheitsgrad, der der Partei auch zugutekommen kann. Und ich denke wirklich, wir leben in ganz, ganz schwierigen Zeiten. Wir leben in einer außergewöhnlichen Situation. Und da muss jeder versuchen, das äußerst Mögliche zu geben, um die Aufklärung voranzutreiben, weil es ist eine dunkle Zeit, in der wir leben.
Du hast das beschrieben, als man sollte aktiv sein, mehr als nur Parteimitglied zu sein. Also wirklich zu sagen, wir machen keine halben Sachen. Bei mir, ich habe es immer beschrieben, war es so ein bisschen Parteimitglied aus Notwehr, weil es ist einfach unglaublich wichtig, diese nächsten Monate zu nutzen. Und da würde ich ganz gerne auf eine Sache kommen, die mich fasziniert hat und gleichzeitig erschrocken hat. Ich habe dein Buch gelesen, das letzte, das du geschrieben hast, Wolf of Wall Street, und fühle ich mich ein bisschen kompetenter, was diese ganzen Fragen angeht. Und das ist ein gutes Gefühl, weil man, genau wie du es auch beschrieben hast in einem KenFM-Interview, man sollte klar machen, dass jeder heute, auch gerade junge Menschen, lernen müssen, wie dieses Finanzsystem funktioniert. Was aber auch passiert ist, ich war auch sehr erschrocken, weil ich mir natürlich dachte, oh Gott, wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Und das wird heute ein bisschen so der Kern meiner Frage an dich sein. Ist es nicht auch so, dass die Leute das Gefühl haben, mein Gott, da ist ja so viel im Argen, Augen zu und durch. Sehen die Leute überhaupt noch die Möglichkeit, irgendwo sich einzuklinken und zu sagen, wir müssten das verhindern, was da passieren soll?
Ich denke, da sprichst du genau das Herz des Problems im Moment an. Weil die Welt ist so komplex geworden, es ist so schwierig, alles zu durchschauen. Und gleichzeitig sind die Verhältnisse auch so verheerend geworden, dass man im Moment bei vielen Menschen auch bemerkt, so eine entweder Lethargie oder eine große Resignation. Aber Lethargie und Resignation haben noch nie geholfen, um aus Problemen herauszukommen. Und ich denke, vor uns liegt eine ganz, ganz schwierige Phase. Wir werden in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren sehen, dass sehr, sehr viele Leute im Zuge der vierten industriellen Revolution ihre Jobs verlieren werden. Wir werden also eine große Welle der Massenarbeitslosigkeit bekommen. Wir werden einen Verfall der Währungen bekommen. Wir werden sehr große soziale Probleme bekommen. Und auf diese Art und Weise werden immer mehr Menschen mit der Nase direkt darauf gestoßen, dass in der Gesellschaft etwas nicht in Ordnung ist und dass das sich nicht von alleine regelt. Also das Wichtigste ist, dass die Leute erkennen, dass sie selber es in der Hand haben, etwas zu verändern. Aber dieses etwas zu verändern setzt voraus, dass man zumindest in den Grundzügen versteht, wo der Kern der Probleme liegt. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe in diesem Wahlkampf, den Leuten möglichst die Zusammenhänge klarzumachen. Einmal zwischen der grassierenden Krankheit und den tatsächlichen Hintergründen und dann über den ganzen Hintergründen, über die den digital-finanziellen Komplex, wie ich das nenne. Weil in meinen Augen ist es so, dass die Welt im Moment von ganz wenigen Firmen beherrscht wird. Einerseits aus dem Digitalkomplex, also Firmen wie Microsoft, Apple, Google, Facebook und Amazon. Und andererseits im Finanzsystem, das sind die großen Vermögensverwaltungen. An der Spitze stehen da BlackRock und Vanguard. Das sind zwei Vermögensverwaltungen, die alleine 15 Billionen Dollar verwalten. Also wenn diese sieben Konzerne sich zusammentun, dann haben die erheblich mehr Macht als sämtliche Regierungen der Welt. Und das müssen wir den Leuten klar machen. Wir müssen den Leuten auch keine falschen Hoffnungen machen. Wir müssen nicht sagen, dass man über diesen Einstieg ins Parlament, den wir ja jetzt anstreben, dass man darüber eine ganz große Veränderung schaffen kann durch das Parlament. Parlamente haben heute so gut wie nichts mehr zu sagen. Aber wir können diese Bühne, die können wir nutzen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Also mein Traum wäre es wirklich, dass einige Leute von uns das schaffen, die Bühne des Bundestages zu nutzen, um den Leuten mal die Augen zu öffnen und denen ein paar Dinge klarzumachen, die sie sonst von der Bühne des Bundestages nie zu hören bekommen.
Jetzt haben wir ein großes Problem. Diese Angststrategie der Regierung und der Medien hat natürlich Früchte getragen. Wie kommen wir überhaupt noch an diese Leute ran, die immer noch der Überzeugung sind, dass es hier eigentlich um Gesundheitsschutz geht? Uns ist allen klar, das ging nie um Gesundheitsschutz, aber das ist so eingehämmert in den Gehirnen der Menschen, die einfach das Gefühl haben, sie sind eigentlich in sicheren Händen. Man weiß zwar, es gibt immer wieder Dinge, die nicht in Ordnung sind. Man weiß, Deutschland hat sich beteiligt an Kriegen, die völkerrechtswidrig waren und so weiter. Man weiß alle diese Details. Komischerweise, wenn man auf die Gegenwart eingeht, stellen sich alle vor, das kann doch alles gar nicht passiert sein und jetzt passieren. Wie können wir diese Angst durchbrechen? Weil die Welt, die wir ihnen zeigen, ist nicht besonders attraktiv für die nächsten Wochen und Monate. Das wird eine Schlammschlacht.
Ja, es wird auf jeden Fall ein ganz harter Kampf werden, weil diese Angst sitzt sehr tief. Allerdings muss man sagen, dass die Zeit uns da ja auch ein bisschen in die Hände spielt, weil das Narrativ zerfällt ja auch gleichzeitig. Also es gibt ja immer mehr Meldungen darüber, dass bestimmte Dinge, die den Menschen erzählt wurden, einfach so nicht richtig sind, dass gelogen wurde. Es gibt inzwischen auch viele Fälle, wo klar ist, dass die Medikation, die hier verabreicht wird, auch gefährliche Nebenwirkungen hat und so weiter. Also das sind alles so Meldungen, die so kleine Nadelstiche bei den Leuten auslösen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, eben hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, hinter diesen Nadelstichen verbirgt sich eine Agenda, eine Strategie und den Leuten zu helfen, diese einzelnen Punkte miteinander zu verbinden. Also einfach wird das alles auf gar keinen Fall. Es wird schwierig werden und Angst ist ein sehr starkes Motiv, um abzuschalten, um nicht hinzuhören. Aber das ist eben dann auch unsere Aufgabe, dass wir die Leute irgendwie so bei dem packen, was ihren Alltag auch so bewegt. Also für mich ist zum Beispiel jetzt ganz wichtig, ich informiere mich gerade über den ganzen Kreis Dessau, Wittenberg, um zu wissen, was die Leute da vor Ort für Probleme haben. Weil wenn ich da ansetze und mit den Leuten darüber spreche und denen dann vielleicht den Bogen mit denen schlagen kann zu den großen Ereignissen in der Welt und zu der Pandemie und all dem, was dahinter steckt, dann kann ich sie vielleicht auch wirklich erreichen. Also das wird eine harte Aufgabe, die wird auch sehr viel Arbeit kosten, aber ich denke, das ist sehr lohnenswert.
Aber selbst wenn es so ist, sagen wir, wir kommen ins Parlament und wir können dadurch Menschen erreichen oder du kannst in deinem Wahlkreis Menschen erreichen und du kannst sie aufklären und die Menschen werden wieder offen und schauen hin und begreifen, was auf sie zukommt. Was können diese Menschen dann tun, um das abzuwenden? Ist es abwendbar? Weil du sagtest gerade ja vollkommen zu Recht, es sind sieben Konzerne, die die ganze Sache in der Hand haben und die sind 10.000 Mal stärker als wir alle zusammen. Was können die vielen kleinen Menschen tun?
Was man tun kann, ich meine, das ist ja unsere Aufgabe, auch jetzt, bevor wir irgendwie in die Öffentlichkeit treten, so eine Art Grundsatzprogramm zu schaffen, in dem wir bestimmte Forderungen stellen. Also eine meiner Grundforderungen zum Beispiel wäre, dass man all die Mittelständler, vor allen Dingen die kleinen Mittelständler, entschädigt für die ganzen Schäden, die angerichtet worden sind. Dass man die entschädigt und dass man dieses Geld von denen nimmt, die große Profiteure dieser ganzen Sache waren. Natürlich werden wir mit diesen Forderungen nicht gleich durchkommen, aber wir werden bestimmt eine ganze Menge erreichen und eine ganze Menge Leute da hinter uns bringen, die auch für so etwas sind. Ich bin dann im Weitergehenden bin ich zum Beispiel dafür, falls es jemals gelingen sollte, in den Bundestag reinzukommen, dort sofort die Forderung aufzustellen, dass ab sofort Kabinettssitzungen öffentlich stattfinden und dass alle Ausschusssitzungen öffentlich stattfinden. Wir haben heute das Internet. Wir wissen alle, dass im Parlament viel geredet wird, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen aber alle in den Ausschüssen fallen. Und ich möchte den Leuten gerne die Möglichkeit geben, mitzukriegen, wie diese Entscheidungen in den Ausschüssen getroffen werden. Und ich glaube, wenn einer von uns tatsächlich auf der Bühne des Bundestages mal stehen sollte und sagen sollte, ich fordere, dass die Ausschüsse öffentlich stattfinden, das wird einen Riesenruck durch die Bevölkerung geben, weil die Bevölkerung auf diese Art und Weise wird der klargemacht, wie da hinter ihrem Rücken die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Also es hängt sehr viel davon ab, wie wir taktisch an diese ganze Sache rangehen. Natürlich werden wir die Diktatur von den 5 Digitalkonzernen da in Cupertino weltweit nicht beenden können. Aber es liegt an uns, auch die richtigen Forderungen in diesem Bereich zu stellen. Ich finde zum Beispiel, wir sollten unbedingt darauf setzen, dass wir mit Open Source arbeiten, Möglichkeiten nutzen, im Internet uns zu verständigen, ohne eben auf diese großen Konzerne zurückzugreifen. Also ich finde zum Beispiel, Zoom-Konferenzen sollte man unbedingt ersetzen durch Big Blue Button-Konferenzen, was eine Open-Source-Möglichkeit ist. Ich finde auch, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht fragen, dass man im Internet zum Beispiel sämtliche Lizenzen freigibt, damit also diese Macht von Großkonzernen wie Facebook und Microsoft endlich mal gebrochen wird. Also da gibt es eine ganz große Anzahl von Möglichkeiten. Dann, finde ich, sollten wir unbedingt das Problem der Plattformökonomie ansprechen. Die Plattformökonomie ist die Ökonomie, die im Moment am meisten von dieser Krise profitiert hat. Also die Plattformökonomie, das sind solche Unternehmen wie zum Beispiel, das wird jeder kennen, Lieferando. Lieferando ist einer der ganz, ganz großen Parasiten und ganz großen Profiteure dieser Krise gewesen. Weil es gibt kaum noch ein Restaurant, was ohne Lieferando auskommt. Lieferando hat mal angefangen mit wenigen Prozent Forderungen, ist inzwischen hochgegangen. Die verlangen von einigen Lokalen inzwischen bis zu 30% von dem, was das Lokal für eine Lieferung einnimmt. Lieferando nimmt sich heute das Recht heraus, eigene Webseiten für Lokale und Restaurants herauszugeben, von denen die überhaupt nichts wissen, nur um die unter ihre Kontrolle zu bringen. Das ist ein Bereich der Plattformökonomie. Ein anderer Bereich ist Booking.com, Expedia und Trivago. Ist übrigens alles die gleiche Firma, die ganze Hotellerie unter sich bringen. Also auf diese Art und Weise schaffen die Digitalkonzerne über diese Plattformen es, den gesamten Mittelstand sich unterzuordnen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir angreifen müssen. Wir müssen aufgreifen das Leiden des Mittelstandes und denen sagen, pass mal auf, so geht es nicht weiter. Wie diese Forderungen im Einzelnen aussehen, ob wir dann fordern, meinetwegen ein Ende der Plattformökonomie, ein totales Verbot solcher Organisationen, oder ob wir dann sagen, weißt du was, man muss die einschränken, man muss da bestimmte Grenzen aufzeigen, man muss sagen, meinetwegen, von mir aus kann Booking.com oder Lieferando weiter existieren, aber die dürfen für jede Leistung nicht mehr als meinetwegen 5% nehmen. Das würde eine riesige Erleichterung für den Mittelstand bringen und ich glaube, das würde sehr vielen Mittelständlern auch gefallen und denen dazu verhelfen, uns zu unterstützen.
Ich habe dein Buch mit großer Aufmerksamkeit mehr als einmal gelesen. Wie erkläre ich jetzt jemand, der noch gar nicht dabei ist, wie erkläre ich ihm, dass es aber weitergehen kann? Du hast jetzt gerade schon ein paar sehr, sehr schöne Beispiele gebracht, ne? Aufklärung, ganz wichtiges Thema. Die Angst durchbrechen, um an die Leute ranzukommen. Jetzt stelle ich mir vor, wir, und ich sage jetzt wir im Sinne der Basispartei, kommen wirklich entweder mit Direktkandidaten oder 5% plus in den Bundestag. Die Sachen, die du vorgeschlagen hast, die sind groß. Ist das möglich, für so eine kleine Partei so für Aufruhr zu sorgen im Bundestag, um diese Dinge, bevor wir sie ändern, zumindest zu fordern?
Ja, ich denke, schwierig wird das auf jeden Fall werden. Also wir wissen ja auch, dass wir nicht mehr unter normalen demokratischen Verhältnissen leben, dass ganz gewaltige Zensur ausgeübt wird. Und ich denke, dass die Partei, die Basis, sich darauf einstellen wird müssen. Also ich weiß ja, dass ich bis zum letzten Jahr also ganz unbehelligt arbeiten konnte. Aber in diesem Jahr also mir alle möglichen Steine in den Weg gelegt wurden, also dass meine Reichweite über das Internet auf ungefähr 10% geschrumpft ist. Also da muss man auch sagen, da darf man den Leuten wirklich keine falschen Illusionen machen. Diesen Trend wird auch die Partei, die Basis nicht entgehen können. Aber was bleibt uns anderes übrig? Also wir müssen einfach weitermachen. Wir müssen sehen, dass wir die Möglichkeiten, die wir im Moment noch haben, dass wir die nutzen. Ich finde, das ist einfach ganz wichtig und dazu ist der Wahlkampf auch so besonders wichtig, weil die Leute holen sich ihre Informationen heute übers Internet. Aber Wahlkampf ist etwas, der findet vor Ort statt. Also ich habe vor, nicht hier in Berlin die ganze Zeit zu sitzen, sondern ich habe vor, nach Dessau-Wittenberg zu gehen und da auch mal auf die Straße zu gehen, mit den Leuten zu reden und da Vorträge zu halten und zu versuchen, die Leute eins zu eins zu erwischen und auch direkt Mittelständler da anzusprechen und mit denen zu diskutieren. Also ich denke, das ist einfach die Möglichkeit, die wir uns im Moment haben, weil die Möglichkeiten sind natürlich ganz gewaltig eingeschränkt und die Zeit, in der wir leben, ist nicht gut. Also die werden uns keinen roten Teppich legen, um in den Bundestag einzuziehen, sondern die werden alles Mögliche tun. Wir müssen damit rechnen, dass wir weiter diffamiert werden. Ich bin das inzwischen gewohnt. Ich werde in der Wikipedia inzwischen als Antisemit bezeichnet. Ich habe Schwierigkeiten bei Verlagen, mein neues Buch unterzubringen, weil das eben so ist. Also damit müssen wir rechnen, mit diesem ganzen Gegenwind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, unsere Gegner, die haben auch ein Problem. Die haben das große Problem, dass die Lebensverhältnisse der Menschen sich im Moment drastisch verschlechtern. Und dass viele Menschen langsam die Frage stellen, wollen die überhaupt wirklich mein Gutes oder wollen die das gar nicht? Und ich denke, dass das für uns eine sehr günstige Situation ist, um reinzugrätschen und denen zu sagen, pass mal auf, die sind nur an sich selbst interessiert, die wollen nur ihren Reichtum und ihre Macht vermehren. Das ist die historische Chance, die uns meiner Meinung nach diese jetzt kommende Wahl bietet.
Du sagtest ja gerade, deine Reichweite hat sich verringert und du wirst diffamiert. Du warst ja jahrzehntelang einfach auch ein anerkannter Experte. Wie geht es dir damit? Wie gehst du damit um, dass du plötzlich ein Spinner bist?
Ja, also ich bin da relativ abgehärtet, weil ich habe in meinem Leben ziemlich viel Gegenwind erlebt. Also ich kann ja mal ganz kurz zu meiner Geschichte erzählen. Also ich bin ja in China geboren, bin dann in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dann in den USA studiert. Mein Studium in den USA ist ziemlich abrupt abgebrochen worden, weil ich damals 3 Artikel gegen den Vietnamkrieg geschrieben habe und deswegen außer Landes gewiesen worden bin. Das alles ist mir passiert im Alter von 20 Jahren. Man kann sich vorstellen, dass die eigene Familie nicht besonders glücklich ist, wenn der Sprössling der Familie mit 20 Jahren plötzlich wie ein geschlagener Hund aus einer Elite-Universität, das war auch noch eine der Elite-Universitäten in den USA, und ich hatte einen auf 4 Jahre angelegtes Stipendium da drüben, wenn der plötzlich wieder nach Hause zurückgeschickt wird und dann wieder bei Null anfangen kann. Aber das hat mich auch in gewisser Weise bestärkt darin, weil ich habe mir damals schon gedacht, also wenn die jemanden außer Landes weisen, weil er darauf hinweist, dass es ein Unrecht ist, irgendwelchen Kindern da mit Napalm zu verbrennen, dann kann dieses System und dann kann das, was einem vorgegaukelt wird, die ganze Demokratie, die kann einfach nicht ganz in Ordnung sein. Natürlich musste ich mich dann vor vielen Leuten auch wieder zu Hause rechtfertigen und musste dann meinen weiteren Weg gehen. Aber so ein Erlebnis, das vergisst man nicht, das prägt sich ein und da weiß man, dass man dann auf dem richtigen Weg ist, auch dann, wenn alle anderen gegen einen sind. Und jetzt im Moment, ich weiß ja, wer mich als Spinner bezeichnet, wer mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und ich habe vor diesen Leuten sowieso relativ wenig Respekt. Ich habe aber großen Respekt vor denen, die sich inzwischen mir zuwenden. Und da gibt es auch einige dabei, die mir ganz direkt sagen, dass sie mich vorher auch für einen Verschwörungstheoretiker und einen Spinner gehalten haben, aber dass sie sich dann tatsächlich mal mit meinen Inhalten beschäftigt haben und dann zu einer ganz anderen Meinung gekommen sind. Und ich glaube, wie gesagt, also für uns, für mich ganz wichtig ist, dass dieses Jahr insofern entscheidend ist, als der Nährboden für eine Veränderung ist da. Wir erleben, dass ein Narrativ zerfällt im Moment. Die Angst der Menschen sitzt noch tief, aber die in diese Angst und diese Verzweiflung mischt sich auch so eine Art Unglauben. Also die Leute sind völlig verunsichert, die fragen sich jetzt, sag mal, stimmt das eigentlich alles, was der Herr Spahn da sagt, was die Frau Merkel sagt, was der Herr Lauterbach sagt? Und ich merke im Moment, dass viele Leute daran zu zweifeln beginnen. Und genau in diese Kerbe müssen wir reinhauen und da müssen wir den Leuten sagen, pass mal auf, vertrau mal auf das, was du selber denkst und nicht auf das, was die dir sagen. Und wir helfen dir auch dabei, dieses System ein bisschen besser zu durchschauen, was natürlich unglaublich komplex ist. Aber das ist ja auch meine Aufgabe gewesen die letzten Jahre. Und dazu habe ich ja auch diese ganzen YouTube-Videos gemacht. Und darauf kann man ja dann auch verweisen. Dann sage ich den Leuten, also wenn die mir sagen, weißt du was, Cum-Ex oder sowas, das verstehe ich im Leben nicht. Oder wie der IWF funktioniert, dann sage ich denen, dann guck dir die 5 Minuten an, dann sprechen wir nochmal drüber. Und dann öffnet denen das die Augen, dass das alles doch im Grunde nicht so sehr kompliziert ist.
Sehr schöne Überleitung zu genau dem Thema, das mich nach wie vor sehr beschäftigt. Und du hast viele Fragen, die ich hatte, eigentlich jetzt schon beantwortet durch das, was du gesagt hast, Ernst. Du sprichst in deinem Buch zum Beispiel auch von natürlich digitaler Zentralbankwährung, Steuerung des Konsumverhaltens, Geld mit Ablaufdatum, das sogenannte Helikoptergeld, dass Kritiker bestraft werden und auch sogar von Finanzströmen abgeschnitten werden. Bedingungslose Grundeinkommen hatte ja eigentlich einen sehr, sehr schönen Beigeschmack. Man hat das Gefühl gehabt, früher, ich sag mal vor 5 bis 10 Jahren, ja, dachte man, okay, man kommt raus aus dem Studium oder raus aus der Ausbildung, hat erstmal Zeit, sich wirklich zu überlegen, in welche Richtung das Leben gehen soll. Und kann aber überleben, man kann Miete zahlen und Essen zahlen und kann sich in der Zeit wirklich für das entscheiden, wofür man brennt. Jetzt hat es ja eine vollkommen andere Bedeutung bekommen. Jetzt bekomme ich ein Grundgehalt, damit ich funktioniere. Und wenn ich nicht funktioniere, wird mir ja sogar das Grundeinkommen eventuell noch gestrichen, ne? Also wie du sagst, Kritiker werden bestraft und von Finanzströmen eben abgeschnitten. Zwangsregime, die gar nicht mehr offene Gewalt brauchen, weil die Opposition sowieso im Keim erstickt, digital-finanzielle Gefahr. Gefängnis, von dem du sprichst. Jetzt sind das alles Sachen, die sind so gut erklärt in deinem Buch, dass sie wirklich jeder versteht. Also wenn man das Buch gelesen hat, muss ich großes Kompliment. Ich muss wirklich sagen, da gibt es nichts, wo man sagen kann, also ich verstehe es immer noch nicht. Außer man will es nicht verstehen. Es ist wirklich hervorragend beschrieben. Jetzt gibt es natürlich Teilaspekte dieser Geschichten, die auch andere Parteien aufgreifen. Wir haben bei den Linken zumindest eine Sarah Wagenknecht, die immer wieder auf die sozialen Missstände aufmerksam macht. Das ist ja das, was die Menschen jetzt betreffen wird, wenn die ganzen Unternehmen sterben, wenn der Mittelstand stirbt. Wie schaffen wir es, die potenziellen Wähler dieser Parteien für die Basis zu begeistern? Die Medien helfen uns nicht.
Ganz sicher nicht, aber ich glaube, die Wahrheit hilft uns da einfach. Wir müssen da einfach darauf hinweisen, welchen Weg diese Parteien in der Vergangenheit gegangen sind und wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Also nehmen wir mal die Linkspartei, dann müssen wir den Leuten nur mal erzählen, wie die Linkspartei dieses offizielle Narrativ von dem tödlichen Virus einfach auch unkritisch übernommen hat und sich dahinter gestellt hat. Und außerdem müssen wir auch die Zerrissenheit in diesen Organisationen selber ganz einfach ausnutzen. Wir wissen ja da zum Beispiel, dass die Sarah Wagenknecht relativ isoliert im Moment dasteht. Und es besteht ja sogar die Möglichkeit, dass sie aus der Linken irgendwann austritt. Also da müssen wir einfach auch ein bisschen taktisch vorgehen. Bei der FDP ist es relativ einfach, weil man muss sich nur angucken, wen die FDP in der Vergangenheit immer begünstigt hat und von wem die ihre Gelder bekommen hat. Das sind auch natürlich Informationen, die wir an die Öffentlichkeit dann geben müssen. Wir müssen ganz offenlegen, wie finanziert wird. Also wer zum Beispiel hilft der Partei, die Basis, den Wahlkampf zu führen, das sollte alles unbedingt ganz offen gemacht werden und ganz transparent gemacht werden. Und dann können wir das Gleiche auch mit den anderen Parteien machen. Und dann erzählen wir ihnen auch noch mal, was die in der Vergangenheit denn gemacht haben, als die an der Regierung waren. Da haben sie nämlich sehr oft genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie versprochen haben. Aber ich schließe natürlich auch nicht aus, dass der ein oder andere aus anderen Parteien die Fronten wechselt. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil da gibt es dann auch sehr viele Opportunisten, die dann den Zug der Zeit erkennen und dann von einem Zug auf den anderen aufspringen. Also mit solchen Leuten möchte ich auch nicht so unbedingt gerne in den Wahlkampf ziehen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Erkenntnisprozesse durchmachen und das muss man dann auch respektieren. Wir müssen wirklich in eine ganz große Diskussion, auch innerhalb der Partei, die Basis eintreten. Ich weiß, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, es ist ungefähr 5 Wochen her, habe ich einen Vortrag für die Mitglieder der Partei, die Basis, gehalten. Und ich weiß, dass einige Zuschriften, die ich dann anschließend bekommen habe, genau diesen Punkt aufgegriffen haben des Grundeinkommens, des universellen Grundeinkommens. Und die waren ein bisschen entsetzt, dass ich gesagt habe, dass das eben eine ganz gefährliche Falle ist. Und ich habe mir dann überlegt, dass diese Leute ja eigentlich auch eine ganz gute Grundeinstellung zu der Sache haben, wie du das ja eben auch gerade gesagt hast, Jens. Also es klingt ja auf den ersten Blick natürlich wunderbar, wenn man jungen Menschen, die ins Leben starten, ermöglicht, mit so und so viel Geld im Monat zu rechnen, ohne irgendwie sich erstmal verkaufen zu müssen. Die Frage für uns wird sein, wie können wir jetzt diese beiden Sachen zusammenbringen? Und ich denke, da werden wir Möglichkeiten finden. Ich habe jetzt die letzten Tage auch gegrübelt. Ich denke, da könnte man zum Beispiel folgende Forderung stellen, dass man sagt, wenn ein Grundeinkommen, dann auf jeden Fall nur bar ausgezahlt. Auf die Art und Weise hätten wir eine Forderung, mit der wir die Gegenseite gleich an die Wand spielen würden. Also die Gegenseite müsste uns erklären, warum ein Grundeinkommen nicht bar ausgezahlt werden kann. Wenn es nämlich bar ausgezahlt wird, dann fallen all die Kontroll- und Manipulationsmechanismen flach. Das wird also von denen aus nicht akzeptiert werden. Aber über diese Forderung könnten wir die Leute wiederum mobilisieren und denen erklären, guck mal, die wollen in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Also wir sind wirklich auch taktisch herausgefordert, die richtigen Forderungen und die richtigen Fragen zu stellen.
Du bist wirklich extrem gut im Verkürzen von Dingen, im Sinne von nicht verkürzen, dass man sie inhaltlich verkürzt, sondern dass man sie in kurzer Zeit versteht. Ne? Deswegen mag ich dein Buch auch so gern, weil ich wirklich das Gefühl habe, in dieser Lesezeit, die man sich dann gibt, wo man sagt, ich ziehe mich mit dem Buch zurück, kann ich in 10 Minuten 2 Kapitel durchgehen und kann jetzt mal wirklich verstehen, was ist denn Helikoptergeld oder was ist beim Marshallplan damals passiert. Deswegen sind diese kurzen, prägnanten Sachen so wichtig und ich hoffe, dass du einen großen Einfluss auch auf das Wahlprogramm haben wirst, weil genau diese Lösungsvorschläge sind ganz, ganz wichtig.
Und wenn ich dir jetzt so am Anfang zugehört habe, da hast du immer so die Formulierung benutzt wie, wir werden Helikoptergeld bekommen, es wird ein Ablaufdatum von Geld geben und der Mittelstand wird sterben. Und da habe ich schon gerade gedacht, diese Formulierung lässt ja gar keinen Raum für Hoffnung. Und dann erlebe ich dich jetzt hier voller Energie, voll Zuversicht, voll Kraft. Wo nimmst du diese Zuversicht her, obwohl du ja viel mehr als wir alle zusammen weißt, wie groß die Gefahr ist?
Also die Sache ist, es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder man resigniert, man sagt also, die Gegenkraft ist eben so unbesiegbar, dann kann man alle Aktivitäten einstellen, dann wüsste ich nicht, wo der Sinn für mein Leben herkommen soll. Ich denke, das Leben ist immer eine Herausforderung, das Leben bestimmt immer aus Kampf und das Leben ist wie eine Sinuskurve. Mal geht es nach oben, mal geht es nach unten, mal sind die Zeiten besser, mal sind die Zeiten schlechter. Und leider sind wir in einer Zeit, die wirklich sehr dunkel ist und in der die Zeichen der Zeit nicht auf Verbesserung stehen. Aber es hängt in letzter Instanz eben davon ab, was die Menschen alle mit sich machen lassen. Und mir schwebt immer ein Satz im Kopf herum von Henry Ford, der mal gesagt hat, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir vormorgen früh noch eine Revolution. Und ich glaube, dieser Satz gilt heute mehr denn je. Man könnte ihn heute ein bisschen erweitern, wenn die Menschen wüssten, wie der digital-finanzielle Komplex arbeitet, dann hätten wir vormorgen früh eine Revolution. Und unsere Aufgabe ist es eben, den Menschen das klarzumachen, wie da hinter ihrem Rücken gegen ihre Interessen gearbeitet wird, von einer winzigen Minderheit, die sich in obszöner Art und Weise bereichert und Macht an sich zieht. Und ich denke, wenn wir das tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich sehe einfach keine andere Alternative. Und was mich persönlich angeht, also natürlich bin ich auch ab und zu genervt von dieser ganzen Situation. Ab und zu bin ich auch resigniert. Manchmal ist mir auch wirklich zum Weinen zumute, wenn ich sehe, was um mich herum passiert. Aber meine Kraft schöpfe ich daraus. Ich habe zwei Kinder, die müssen in dieser Welt noch nach mir leben. Und ich habe Enkel, die müssen in der Welt auch noch nach mir leben. Und ich möchte einfach nicht irgendwann die Augen zumachen und sagen, weißt du was, lebt ihr in einer Welt weiter, die einfach schlechter ist als die, in der ich gelebt habe. Weil wir müssen alle sagen, alle, die ein bisschen älter sind, also ich bin jetzt gerade über 70, also die so in diesem Alter sind, die haben ja wirklich ein ganz großes Glück gehabt. Also ich bin geboren 1950, habe dann diesen ganzen Nachkriegsboom mitgekriegt. Also ich weiß, in meiner Kindheit hieß es immer, die Welt wird immer besser. Kriege sind eine Sache der Vergangenheit. In den 70er Jahren, gut, da konnte ich in Amerika dann studieren, war eben Pech, dass sie mich wieder rausgeschmissen haben, konnte aber in Deutschland ganz umsonst dann weiter studieren, konnte mich in der Welt frei bewegen. All das können die Kinder und unsere Enkel ja im Moment nicht. Wir haben keine Reisefreiheit, wir haben keine Versammlungsfreiheit, wir haben keine Meinungsfreiheit. Alles das ist genommen worden. Und ich denke, das kann ich einfach nicht hinnehmen. Das will ich nicht hinnehmen. Und da werde ich mich da mit voller Kraft dafür einsetzen, dass dieser Zustand beendet wird. Und im Moment sehe ich die Möglichkeit, das eben über den Wahlkampf zu tun. Und mein Ziel eben ist, in der nächsten Zeit öfter mal nach Wittenberg und nach Dessau zu fahren und da mit den Leuten zu reden und mit denen das Wissen, was ich habe, zu teilen.
Du beschreibst ziemlich genau meine innere Situation gerade. Also wir sind ja etwa in einem Alter, also auch meine Geschichte und auch meine innere Situation, wie ich mich gerade damit jetzt fühle. Und jetzt ist mehrmals das Wort Revolution gefallen. Kannst du dir vorstellen, dass es also eine Auseinandersetzung in dieser antiquierten Art geben könnte?
Also ich denke, dass diejenigen, die die Macht in der Hand haben, also dass die sich nicht davor scheuen, auch Bürgerkriege zu inszenieren. Ich bin fest überzeugt, dass es eine Revolution braucht, aber ich glaube, dass diese Revolution in den Köpfen der Menschen stattfinden muss und nicht in den Straßen. Wir müssen uns überlegen, was ist das wichtigste Mittel der Großen, um uns alle zu beherrschen? Das ist die Unwissenheit. Also Microsoft und Apple und Google, die können sich im Moment alles erlauben, nur deswegen, weil die meisten Menschen das nicht durchschauen. Und ich sehe das ja an der Generation nach mir und zwei Generationen nach mir, die ganzen jungen Leute, die haben ja keine Ahnung von dem, was hinter ihrem Rücken passiert. Die denken alle, es ist wunderbar, ich kann jetzt auf meinem Handy traden, ich kann reich werden, ich kann mir da Bitcoin-Konto anlegen. Und ich werde in 3 Jahren werde ich der nächste Elon Musk werden oder so. Die leben in einer Scheinwelt, das kann man sich nicht vorstellen. Und denen muss man einfach klar machen, dass das tatsächlich eine Scheinwelt ist. Diese Möglichkeit, die sehe ich also in ganz großem Maß. Und die Möglichkeiten haben sich verstärkt sogar dadurch, dass dieses Zwangsregime errichtet wurde. Weil das gefällt denen natürlich auch nicht. Es gefällt keinem jungen Menschen, dass er seine Meinung nicht sagen darf, dass er nicht reisen darf, wohin er will und dass er, wenn er mal was Kritisches sagt, zensiert wird. Der dritte Punkt, der wird von den meisten Leuten gar nicht erkannt, weil die in ihrem Leben noch nie was Kritisches gesagt haben. Aber die merken es. Also ich habe relativ viel Kontakt zum Beispiel mit Freunden meiner Kinder und die sind so ein bisschen hellhörig geworden, als sie gehört haben, dass ich plötzlich im Internet gemieden werde, dass von mir Sachen gelöscht werden. Und was hat das bei denen ausgelöst? Die haben tatsächlich meine alten Sachen dann gelesen. Und ich glaube, das ist so die Schiene, auf der wir aufbauen sollten. Wir haben den Nährboden für eine Veränderung. Wir haben den Nährboden für ein neues Denken. Und für uns kommt es eben darauf an, uns untereinander gut abzusprechen, um möglichst nach draußen zu gehen. Und die Wege, die uns jetzt noch offen sind, zu nutzen. Also ich denke zum Beispiel, dass im Wahlkampf, in meinem Wahlkreis auf jeden Fall, ich auf das alte Mittel des Flugblattes nochmal zurückgreifen werde. Wenn ich dann eben im Internet zensiert werde, wenn meine Sachen gelöscht werde, dann werde ich mir ein Team zusammenstellen von Leuten, die werden die Flugblätter dann in die Briefkästen werfen. Und so werden wir die Leute erreichen. Man muss einfach nach Auswegen suchen und nach Mitteln suchen, um diesen Kampf einfach vernünftig fortführen zu können.
Ja, dem würde ich total zustimmen. Das ist auch das, was der demokratische Widerstand ja macht, dadurch, dass er wieder wirklich Printmedien eigentlich bedient. Ne? Jetzt das auflagenstärkste Wochenblatt ist der demokratische Widerstand. Natürlich wird es nicht nur verkauft, aber es wird verteilt. Die Leute lesen es, auch die Leute, die es nicht lesen wollen, lesen es, weil es plötzlich in Zehlendorf im Briefkasten steckt. Und das macht man halt dann einfach. Und vor allem auch, weil die Menschen, die dann diese Zeitung übergeben, weitergeben und nach einer Spende fragen, halt zum Großteil wirklich wahnsinnig sympathisch sind. Das sind keine Leute, von denen du jetzt nicht einfach eine Zeitung nimmst. Ne? Also sondern das schaust du dir mal an, wenn du noch nie davon gehört hast. Und auf einmal siehst du da eben Leute, die du vielleicht schon kennst, in einem anderen Gewand, da wo sie sich anders äußern können und auch alles das gedruckt wird, was in anderen Zeitungen oder in anderen Plattformen zensiert wird. Wir haben jetzt eine unmögliche Impfkampagne am Laufen, die jetzt sogar an die Kleinsten geht. Jetzt haben wir die Situation, dass wir eigentlich einen ganz entspannten Sommereinstieg haben. Wir haben eine EM, wo ich Fußballstadien sehe, wie Portugal, Ungarn, die sind voll mit 60.000 Menschen. Schöner Sommer war das. Wenn ihr das auch so weiterhaben wollt, dann müsst ihr euch halt impfen lassen. Wir haben 30-40%, die sich einfach auf Teufel komm raus nicht impfen lassen wollen. Und wegen denen sind jetzt auch alle wieder im Lockdown. Wie können wir das verhindern?
Auf die einfachste Art und Weise eben auch wiederum durch Aufklärung. Auf jeden Fall werde ich dafür sorgen, dass in meinem Team, wenn ich in Dessau-Wittenberg antrete, dass da auch ein, zwei Ärzte mit dabei sind und dass wir möglichst viele Informationen über diese Impfungen bekommen und den Leuten auch präsentieren. Die meisten Leute haben ja überhaupt keine Ahnung, was sie diesen ganzen Lügen, die vor allem über ARD und ZDF verbreitet werden, anheimfallen. Also da wird ja ständig von der Immunisierung gesprochen, was natürlich völliger Quatsch ist. Den Leuten wird verschwiegen, dass es nur eine vorläufige Zulassung kriegt. Da sollen wir ganz offensiv vorgehen. Da müssen wir den Leuten ganz drastisch erklären, dass das wirklich ein historisches Verbrechen ist, was hier an Kindern und auch an älteren Menschen, die sich zum großen Teil ja gar nicht wehren können, die auch gar nicht mehr in der Lage sind, geistig zu erfassen, was da mit ihnen gemacht wird. Ich denke, das ist unsere Aufgabe, das den Leuten zu erklären. Natürlich ist das eine ganz große Gefahr. Und ich finde auch, wir müssen genau diese Leute auch immer wieder ansprechen, die jetzt so aus Bequemlichkeit sich diesem ganzen Regime unterwerfen. Aber auch da sehe ich im Moment eine kleine Veränderung. Deswegen, weil ja immer mehr Fälle aufflammen, wo es kritisch wird, wo Leute entweder gestorben sind oder schlimme Langzeitwirkungen haben. Und man hört ja wirklich die gefährlichsten Sachen auch über die weitere Entwicklung. Und da ist es unsere Aufgabe tatsächlich auch wieder den Leuten das alles klarzumachen. Also ich weiß, dass bei meinen Vorträgen jetzt in den letzten Tagen immer die Leute sehr hellhörig geworden sind, wenn ich denen gesagt habe, guck mal den Namen Luc Montagnier im Internet nach. Luc Montagnier ist der Entdecker des HIV-Virus. Der ist verschwunden überall, weil er ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, das grassierende Virus ist garantiert zum Teil menschengemacht. Er weiß das ganz genau, weil das einen HIV-Strang enthält. Dieses Video ist gelöscht, der Mann ist absolut tot in allen Medien. Und wenn man den Leuten solche Sachen erzählt, dann werden sie hellhörig. Und ich glaube, dass man eine ganze Menge Leute dann tatsächlich auch noch davon abhalten kann, einfach aus Bequemlichkeit sich impfen zu lassen. Dass diese Gefahr besteht, das sehe ich auch. Und das ist eines der Motive, warum ich an diesem Wahlkampf mitmache. Ich würde auch lieber jetzt irgendwo auf eine Insel fahren und einen schönen Sommer verbringen und mir einreden, ach, das wird schon alles wieder gut werden. Aber ich sehe die Notwendigkeit, ich muss meinen Schreibtisch jetzt verlassen, ich muss rausgehen, ich muss mit den Leuten reden. Und ich hoffe, dass das viele andere auch machen. Ich weiß, dass ein Freund von mir, der Christian Kreis, das in München macht. Ich weiß, dass viele andere Leute, die ich sehr schätze, wie der Rainer Füllmich, die wie Werner Fischer, dass die auch dabei sind und dass die auch auf ihre Bequemlichkeit in den nächsten Monaten verzichten werden und sich in diesen Kampf reinwerfen werden. Ich weigere mich vorher zu sagen, dieser Kampf ist verloren. Ich beziehe die gesamte Energie, die ich mobilisieren kann, daraus, dass ich das verhindern möchte, dass es so weit kommt, dass diese Zwangsimpfung irgendwann durchgesetzt wird. Genauso wie ich verhindern möchte, dass wir irgendwann mit digitalem Zentralbankgeld den Interessen der Zentralbanken und der Finanzkonzerne und der Digitalkonzerne zu 100% unterworfen sind.
Ernst, das waren wunderbare Schlussworte. Wir können gerne danach noch ein bisschen weiter plaudern, aber ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Ausstieg aus diesem Interview. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe mich sehr auf das Gespräch heute mit dir gefreut.
Ich komme so um den 15. Juli komme ich wieder nach Berlin zurück und dann will ich da mal richtig einsteigen und dann werde ich dich mal kontaktieren, dann machen wir mal was zusammen.
Total gerne und ich komme auch gerne mit Instrumenten und spiele einen Song für dich. Unterstütze ich deinen Wahlkampf sehr gerne.
Da werden wir mal schön jetzt im Kontakt bleiben und auch konkret was planen.
Super, wunderbar.
Ernst, vielen Dank für das sehr, sehr schöne, aufschlussreiche Gespräch. Tschüss und gute Reise.
Ja, vielen Dank und alles Gute und wir bleiben am Ball.
Ja, Ernst, ich würde jetzt gerne noch 1 Million Fragen stellen, aber ich habe keine Zeit, weil ich muss jetzt dein Buch machen. Das muss ich dringend lesen und ich sage auch vielen, vielen Dank.